Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi Mitten 2
und Annette Schabun. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören.
Heute haben wir uns was ganz Verrücktes für dich ausgedacht, nämlich ein kurzes, knackiges Psychogedöns-Kloster mit den Begriffen, die uns so eingefallen sind spontan, die umhergeistern und wo vielleicht gar nicht jede genau weiß, was wir darunter uns vorstellen oder was damit gemeint ist. Und wir haben euch mal 10 Begriffe zusammengesucht und versucht, die alphabetisch zu sortieren, wie sich das für ein ordentliches Glossar gehört.
Ja, und tatsächlich, wie es sich auch, wie wir festgestellt haben, für ein Glossar gehört, ist die Beschreibung dessen eher kurz und knackig, damit ihr hier auch maximale Informationen in kurzer Zeit bekommt. Wir steigen in manche Themen dann im Verlauf natürlich noch tiefer ein. Mhm. Deswegen jetzt mal als erster Überblick starten wir bei A wie Anteile. Das habt ihr ja sicher schon mal gehört. Ich habe so einen Anteil von mir, der möchte das einfach nicht oder der wehrt sich dagegen. Was bedeutet das? Was steckt dahinter? Also eigentlich kurz gefasst kann man sagen, jeder von uns hat eine bestimmte Anzahl an inneren Anteilen, ein inneres Team, sagt man auch manchmal, das in einer bestimmten Art und Weise miteinander agiert. Wollen wir nochmal das Beispiel mit der Bühne kurz darlegen? Ich glaube, das ist immer ganz schön verbildlicht. Mhm.
Das Bühnenbild ist sozusagen unser Leben. Also unser Leben ist das Theaterstück vielmehr. Und dieses Theaterstück wird eben vorgetragen, aufgeführt von der Gesamtheit unserer inneren Anteile. Und jeder dieser Anteile hat eine spezielle Rolle in diesem ganzen Theaterstück und drängelt sich mal mehr, mal weniger in den Vordergrund oder kommt in manchen Situationen, in manchen Szenarien auch überhaupt nicht zum Tragen. Und die Idee ist, sich diese Anteile, dieses Theater-Schauspielteam genauer anzugucken und dadurch Erkenntnisse zu erlangen.
Ja. Ne? Und vielleicht nur noch als Kleinen, so dass ihr vielleicht mal so Anteile gehört habt, die so typisch sind. Also mir fällt immer sofort diese innere Kritikerin, innere Kritiker ein oder jemand, der das innere Kind ist, unter anderem auch ein Anteil. Aber das erklären wir gleich nochmal genauer.
Ja. Oder auch die hoffnungslose Optimistin zum Beispiel, ne? die immer sagt, ja, das ist doch easy, das schaffen wir. Das sind mal so zwei auch sehr kontroverse mögliche innere Anteile.
Ja, was haben wir jetzt als nächstes auf der Liste? Unser Drama-Dreieck.
Devi-Drama-Dreieck.
Ja, also wie der Name schon sagt, handelt es sich um diese Figur eines Dreiecks. Und an den Dreiecken sind drei verschiedene Rollen abgetragen. Einmal das Opfer, der Held und der Bösewicht. Gibt es auch immer noch mal ein bisschen andere Bezeichnungen. Und im Zentrum des Dreiecks steht die Gestalterin der Gestalter. Mhm. So sieht es erstmal aus. Willst du dazu noch so ein bisschen Fleisch an die Knochen packen, was ich immer sage?
Veganes Fleisch natürlich. Ja, die Idee ist, dass man fast jede Situation im Leben eben auf diese drei Rollen runterbrechen kann, beziehungsweise vier, mit dem Zentrum sind es ja vier, und schauen kann, in welcher Situation bin ich denn an welcher Spitze oder gelingt es mir tatsächlich in der Mitte, in der Schöpferrolle zu bleiben. Und je nachdem, wo ich mich da finde, kann ich eben auch wieder Rückschlüsse ziehen darauf, was vielleicht das Bedürfnis ist, das dahinter steckt. Inwiefern dient mir die jeweilige Rolle und wie kann ich es dann schaffen, aus der Spitze in die Mitte, in das Zentrum, in diese Balancehaltung des Schöpfers zu gelangen.
Und hier vielleicht nochmal der kleine Rückschluss. Das habt ihr, wenn wir diese Selbst Optimierungsbubble noch mal kurz heranziehen, die wir in der ersten Folge besprochen haben. Das habt ihr bestimmt schon ganz oft gelesen. Raus aus dem Opferbewusstsein, rein ins Schöpferbewusstsein. Und aber auch hier sagen wir, das ist auch durchaus legitim, mhm, und kommt auch ein bisschen darauf an, wie man das nutzt und einsetzt.
Mhm. Genau. Ja. Dann haben wir als nächstes E wie Embodiment. Ja. Auch ein herrlich abgegriffener Begriff. Ja.
Und gleichzeitig ein Steckenpferd von uns beiden. Das ist ja jetzt maximal schwierig, uns da kurz zu fassen.
Absolut. Aber es fällt mir eben immer wieder auf, dadurch, dass ich diverse Programme beschreibe, die ich anbiete, die eben unter der Rubrik Embodiment laufen. Wie kann ich das kurz und prägnant rüberbringen, ohne irgendwie so abgedroschene Phrasen zu trashen? Soll ich es mal probieren? Mhm. Also für mich ist Embodiment die Erkenntnis, dass alle Dinge, die uns geschehen, immer eine Entsprechung haben, die sich in unserem Körpersystem findet. Und damit können wir in zwei verschiedenen Richtungen arbeiten. Einerseits können wir eben unseren Körper, unsere Körperweisheit anzapfen und gucken, okay, was sagt mir denn unser Körper, mein Körper darüber, was mir vielleicht irgendwann mal passiert ist, wo Energie gehalten wird, wo Emotionen eingelagert sind, etc. Also da in Kommunikation mit dem Körper zu gehen, um Erkenntnisse herauszufinden. Und die andere Richtung wäre dann, meinem Körper gewisse Vorgaben zu machen, in eine bestimmte Haltung zu kommen, um Impulse zu setzen, mich in eine bestimmte Richtung auch zu entwickeln oder meine Emotionen shiften zu können. Ne? Indem ich beispielsweise, wenn ich mich deprimiert fühle, mal die Schultern zurücknehme, mich aufrichte, um dann, ja, wir machen es beide schon intuitiv, um dann einfach wieder mehr Raum für Leichtigkeit, für Fröhlichkeit und Optimismus zu machen.
Ja.
Hast du dem noch was
hinzuzufügen? Ja, und das mache ich jetzt nicht, weil aus eben genanntem Grund, glaube ich, trifft es das schon sehr gut im Kern. Und das haben wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt, ihr könnt das selbst ausprobieren, so wie wir es gerade gemacht haben. Mhm. Ne? Einfach mal in eine entsprechende Haltung kommen, eine Aufrichtung und ihr fühlt euch gleich ganz anders. Ne? Mhm. Ja,
ja, nee. Ja, da werden wir bestimmt auch nochmal eine separate Folge oder mehrere zu machen, ja, weil wir ja auch beide damit arbeiten, eben den Körper anzuzapfen, das Wissen des Körpers anzuzapfen, um Lösungen zu finden und Blockaden aufzulösen. Also auch das ein unfassbar hilfreiches und großartiges Tool.
Mhm. So, wir sind immer noch bei E wie Emotionen oder Empfindungen versus Empfindungen. Das haben wir mal aufgeschrieben, um hier nochmal zu differenzieren. Ich finde, Emotion, das ist ja schon so ein schönes Wort, ne? Das heißt, was? Gefühl in Bewegung?
Genau. Energy in Motion, genau, sagt man auch. Ja, also was ist denn jetzt eine Emotion eigentlich? Beziehungsweise was ist sie nicht? Also eine Empfindung ist nicht gleich eine Emotion. Körperliche Empfindungen entstehen ja meistens in unserem Bauch oder ne, auch über unsere Sinnesorgane und sind sozusagen die vorgelagerte Instanz. Und diese Sinneswahrnehmungen treffen dann auf unsere Erfahrungen, auf unsere Erinnerungen und bilden dann Emotionen, die verschieden schwingen. Wir sagen ja auch oft negativ und positiv. In Wirklichkeit sind es halt einfach unterschiedliche Emotionen, die wir als angenehm oder weniger angenehm empfinden und die auch eine große Auswirkung haben auf unser tägliches Leben.
Also um das nochmal so abzugrenzen, also Empfindungen sind, man könnte sagen, eher Sinneswahrnehmung, um das mal ganz kurz und knackig zu platzieren. Und Emotionen ist da, wo ein bisschen was in Wallung gerät. Mhm. Ich habe neulich gelesen, dass Emotionen, die wir haben, innerhalb von 90 Sekunden durch unseren Körper laufen, wenn wir sie denn da sein lassen. Denn wie du schon gesagt hast, es gibt ja eher positiv geprägte oder die empfinden wir eher als positiv wie Freude oder Traurigkeit, also eher negativ geprägte Emotionen, die wir vielleicht manchmal nicht so gerne haben. Und da wäre es dann an uns zu sagen, okay, lass die einfach mal da sein, mal gucken, was dann damit passiert. Vielleicht ist die nach 90 Sekunden durchs System gelaufen.
So. Genau. Und noch ganz kurz an dieser Stelle. Ich habe ja die krude Theorie aufgestellt, dass wir eine Emotionsrevolution brauchen. Und das hat eben damit zu tun, mit dem, was Annette gerade gesagt hat, wenn wir denn die Emotionen fühlen würden, wenn wir uns viel mehr angewöhnen würden, diese auch negativ konnotierten Emotionen durchlaufen zu lassen, zu fühlen, dann würden die sich nicht, würde die Energie dahinter sich nicht in unserem Körper festsetzen und uns dann wieder im Laufe der Zeit einen ganzen Strauß an unerwünschten Symptomen mitbringen. Ja, deswegen auch hier großes Thema, kommen wir bestimmt auch zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drauf zurück.
Genau wie beim nächsten Thema. Wir haben es schon in der letzten Folge angerissen. Wir werden es noch öfter thematisieren. Wir sind bei G wie Glaubenssätze.
Yes.
Ja. Also ich fange jetzt mal an, weil das ist auch ein zentrales Thema, mit dem ich arbeite. Und Steffi hat da ja noch einen Partner an ihrer Seite, der sich auch intensiv damit beschäftigt. So, also für mich sind Glaubenssätze Dinge, die wir meistens aus unserem Leben mit Eltern und anderen Autoritätspersonen, würde ich es mal nennen, mitgebracht haben. Also das, was uns damals nahegelegt wurde, wie denn das Leben funktioniert und die wir übernommen haben, ohne sie noch einmal für uns zu reflektieren. Also es sind in der Gestalttherapie nennt man das Introjekte, es sind so Sachen, die man verinnerlicht hat, ohne eine großartige Eigenreflexion, sondern sie als gegeben hinnimmt. So, schmeiß ich mal in den Ring.
Ja, und manche sind bewusst und manche sind unbewusst. Mhm. Und bei manchen wiederum ist uns gar nicht klar, dass diese bewussten Sätze auch sehr in unser Unbewusstes reinwirken und dadurch auch wieder große Kreise ziehen. Also mir fällt jetzt ganz spontan ein, der Satz Geld stinkt. Ja? Wenn ich das gehört habe als Kind, wenn das einer meiner Glaubenssätze ist, dann werde ich wahrscheinlich nie sonderlich wohlhabend sein, weil ich ja nicht möchte, dass ich etwas besitze, was stinkt. Ja, also es ist nicht erstrebenswert, Geld zu haben. Das heißt, selbst wenn jetzt vielleicht ich die Idee habe, ja, ein Unternehmen zu gründen und reich zu werden, irgendwie wird dieser innere Glaubenssatz, wenn ich ihn denn nicht bearbeite, dagegen arbeiten. Mhm. Deswegen ein so wichtiges Thema auch für uns beide, weil diese Glaubenssätze unser Leben eben mitbestimmen. Und wenn wir uns unserer Glaubenssätze bewusst werden, dann können wir auch die Richtung ändern, in die wir steuern.
Und ich glaube, das ist auch so generell das Thema bei der gesamten Arbeit. Ne? Wo erschließe ich mir wieder Wahlmöglichkeiten? Also wo gucke ich genau hin und sage dann, okay, den Glaubenssatz, den finde ich eigentlich sehr gut und der dient mir heute noch, den behalte ich und der ist eher hinderlich für das, was ich mir im Leben vorgenommen habe. Da möchte ich vielleicht einen Alternativen prägen.
Mhm. So. Und auch unter vielen Krankheiten stecken Glaubenssätze oder auch unter psychischen Blockaden stecken Glaubenssätze, also beispielsweise Burnout, Klassiker, ja, ich bin nur wertvoll oder ich werde nur geliebt oder was auch immer genau dann der Satz ist, wenn ich leiste. Das heißt, selbst wenn ich merke, ich habe gar nicht mehr so die Energie, ich müsste eigentlich mal eine Pause machen, kann ich das nicht, weil in mir dieser Glaubenssatz wütet und mich dazu bringt, immer weiterzumachen, weiter zu leisten, weiter zu arbeiten. Und zwar so lange, bis ich einfach eines Morgens nicht mehr aus den Federn komme, ja, weil die Energie komplett weg ist. Deswegen sehr wichtiges Thema auch in unserer Arbeit.
Genau wie das nächste. Wahrscheinlich alle, die wir jetzt haben. wir sind bei I wie dem inneren Kind. Das habt ihr sicherlich auch schon auf der einen oder anderen Art gehört. Auf die eine oder andere Art gehört. Das innere Kind. Also ich habe es ja bei innere Anteile schon genannt. Also das innere Kind ist auch einer unserer inneren Anteile und bestimmt auch sehr stark mit, wie wir in bestimmten Situationen reagieren, agieren. Es gibt so das Konzept, das habt ihr vielleicht schon gehört, dass das innere Kind zwei Facetten hat, also einmal ein Sonnenkind und einmal ein Schattenkind. Also natürlich hat das innere Kind sehr viel Lebenslust, Freude, Entdeckerdrang. Und gleichzeitig gibt es aber auch den Teil des inneren Kindes, was wir jetzt mal hier auch Schattenkind nennen wollen. Das ist ja eigentlich ein sehr plakatives Konzept, kann man ganz gut anwenden. Wo das Kind sich nicht gesehen, nicht gehört gefühlt hat, wo die Bedürfnisse des Kindes nicht im Vordergrund standen, aus welchem Grund auch immer. Wir wollen jetzt hier den Eltern keinen schwarzen Peter zuschieben, aber ne, das sind so die Themen, die dir auch im Erwachsenenleben immer wieder auf die Füße fallen können. Mhm. Ja, also, dass du in Situationen, das ist ganz typisch, wo du es merkst, in Situationen, wo wahrscheinlich die Dramatik der Situation gar nicht mal so ausschlaggebend ist, du aber sofort auf 180 bist, das ist ganz oft, finde ich, ein sicherer Indikator dafür, dass das innere Kind da sich zu Wort melden möchte, oder?
Genau, ja. Ja, und auch hier, das haben wir eben beim Zusammenschreiben dieser Begriffe schon gemerkt, dass viele auch miteinander in Zusammenhang stehen. Und Stefanie Stahl hat ja das innere Kind auch so ganz bekannt gemacht. Und auch hier hat sie von Glaubenssätzen gesprochen, die dieses innere Kind, sowohl das Schatten- als auch das Sonnenkind, entwickelt und die eben dafür sorgen, dass das Kind in verschiedenen Situationen heftig reagiert.
Ja. Ja. Okay.
So, was kommt denn jetzt?
Ah, die Neurose. N wie Neurose. Ja, ich habe eben nochmal reflektiert, ich habe dazu so einen kleinen Artikel geschrieben auf Instagram und fand das sehr kurz zusammengefasst, weil Neurose ist, glaube ich, auch so ein Begriff, wo man nochmal tiefer an jeder Stelle einsteigen kann. Ich fand es schön, sie als unbewussten Widerstand zu bezeichnen. Und auch hier sind wieder ganz viele Zusammenhänge zum Thema Glaubenssätze, insgesamt dem Unbewussten. Ne? Das ist beim Embodiment übrigens auch so. Ne? Also wir haben diesen großen Themenkomplex, das Unbewusste ins Bewusstsein zu holen. Das ist, glaube ich, eher so eine Metaebene, die wir hier in allen Themen wiederfinden. Und Neurose beschreibt eigentlich einen Zustand, wo ich meine eigenen Bedürfnisse in einem Maße zurückstellen musste, um mein, ja, man kann sogar sagen, in dem Fall mein Überleben zu sichern. Ich habe da so ein Beispiel gemacht, vielleicht macht es das transparent. Es gibt ja oft diese Konzepte, dass man Babys zu einem bestimmten Zeitpunkt Essen gibt oder füttert. Ne? Das wird durchaus noch empfohlen. Und es kann aber sein, dass das Kind vorher Hunger hat. Wenn die Eltern das nun ignorieren und nach diesem Plan weiter füttern, führt es dazu, dass das Kind natürlich weint, aber irgendwann merkt, dass es da keinen Erfolg mit hat. Also, dass diese Wut, diese Emotion, die da wieder dahinter steckt, auch gar nicht dazu führt, dass es dann was zu essen bekommt. So wird es zum einen lernen, das Bedürfnis zurückzustellen, aber auch diese Emotion sozusagen ja bei sich zu lassen und ja in sich zu verkörpern. Mhm. So könnte man das wohl beschreiben. Und einen anderen Umgang mit diesem Konflikt sich zu überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Und das nennt man eigentlich ja einen unbewussten Widerstand als. So beschreibt man eine Neurose, in meinen Worten.
Und ja, also Neurose ist ja auch schon ein ganz, ganz alter Begriff. Ne? Der wurde ja schon entwickelt von unser aller Freund Freud. Und hier, ähnlich wie bei einem Punkt, zu dem wir später noch kommen, wir lieben ja beide diesen Begriff Normalneurotiker. Also wir haben alle unsere Neurosen. Und das ist okay und es ist auch nicht behandlungsbedürftig. Das Ganze kann aber eben auch größere Auswirkungen haben und uns und unsere Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Und dann kann das eben bis hin zu Krankheit, psychischer Krankheit führen. Aber eine Neurose ist nicht gezwungenermaßen immer eine Krankheit.
Richtig. Ja. So, was haben wir denn auf der Liste? AS.
Schwupp, schon sind wir bei S, wie systemische Arbeit.
Mhm. Auch ein weites Feld.
Mhm. Ja, aber wir schaffen das gut, das mal kurz runterzubrechen. Was ist denn eigentlich systemische Arbeit oder was ist ein systemischer Coach? Für uns natürlich ein gängiger Begriff, aber ja, was versteckt sich dahinter? Und dieses systemische möchte uns eigentlich nur sagen, dass der Mensch nicht losgelöst zu betrachten ist, als im Universum alleine umherschwirrend, sondern dass er immer eingebettet in ein sogenanntes System ist, ob das das Familiensystem ist oder das berufliche Umfeld. Also ein systemischer Coach oder auch ein systemischer Berater oder Beraterin, Therapeutin, die arbeiten immer, indem sie eben auch das Umfeld des vor ihnen sitzenden Menschen betrachten. Ja, und einbeziehen, in welchem Kontext sich dieser Mensch bewegt.
Ja, ich glaube, das trifft es schon perfekt und kurz. Das Einzige, was ich noch ergänzen würde, weil wir auch das Thema Aufstellungsarbeit oftmals benennen, das hat aber eigentlich genau damit zu tun, das habt ihr sicherlich schon gehört, es gibt die sogenannten Familienaufstellungen, Organisationsaufstellungen, die eben genau dieses System auch nochmal plakativ darstellen. Also man kann das mit echten Menschen tun, man kann das auch mit Figuren tun, die bestimmte, den Kontext repräsentieren, also bestimmte Personen im System, um dann mit dem Coachee oder dem Klienten, Klientin daran zu arbeiten. Ja.
Genau, also es geht nicht nur darum, wie sagt man so schön, innere Prozesse nach außen zu tragen und sichtbar zu machen, sondern man kann dadurch tatsächlich auch Blockaden auflösen, dadurch, dass man es sichtbar macht und dass man dann vielleicht auch die Position, die man jetzt erstmal als Ist-Zustand aufdeckt, indem man die verändert, auf dem Brett zum Beispiel, ja, und dadurch eben auch innere Prozesse verändert, anstößt oder löst.
Ja, weil Steffi es gerade sagt, vielleicht auch noch so ein Zeitglossar-Systembrett, das könnte euch auch mal wieder begegnen. Also das ist quasi, wenn man es mit in dem Fall Holzfiguren aufstellt.
Mhm, so. Genau. Ja. Wie die Bühne, auf der das Ganze stattfindet.
Ja. Dann sind wir bei
T. Wie Trauma. Mhm. Genau, und ich habe das eben schon angeteasert, als wir über Neurose sprachen, ne? Dass wir hier auch wieder einen sehr weit gefassten Begriff haben.
Ja. Und ich glaube, was uns da wichtig ist, ist, es gibt natürlich massive Traumata, die dir in deinem Leben begegnen können, die auch in einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung münden. Das habt ihr ja ganz oft bei Menschen, die aus dem Krieg zurückkommen, jetzt mal als ein Beispiel, oder wo ein Missbrauch in der Kindheit stattgefunden hat.
Oder auch nach einem Unfall.
Ja, Unfall, genau. Mhm. Wo du dann auch wirklich zum Beispiel Flashbacks hast oder einfach auch sehr lebenseinschränkende Spätfolgen. Und es gibt auf der anderen Seite, um das jetzt kurz zu fassen, Traumata, das passt so ein bisschen zu diesem Thema, was ich in der Neurose beschrieben habe, ne, mit diesem Säugling, da könnte es tatsächlich auch schon ein tiefgreifenderes sein, aber die wir alle mit uns tragen, die vielleicht aber nicht in einem so entscheidenden Ausmaß unser Leben beeinflussen. Immer mal wieder, aber nicht in einem solchen starken Krankheitswert wie zum Beispiel bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Mhm. Sollen wir noch sagen, was beim Trauma so passiert im Gehirn? Oder ich bin ja immer der Fan des Gehirns.
Ja, erzähl doch mal, was im Gehirn passiert.
Ja, also das ist, vielleicht haben wir das schon, haben wir noch nicht. So eine typische Stressreaktion passiert eigentlich. Wir haben auch hier, fasse ich mal grob zusammen, im Gehirn ein Zentrum, das dafür verantwortlich ist, unsere Stresshormone auszuschütten. Das ist die Amygdala oder der Mandelkern. Die liebt das, die badet zum Beispiel in Cortisol. Wir haben aber einen anderen Teil im Gehirn, der bei uns für die Ablage von Erinnerungen zum Beispiel zuständig ist, der sogenannte Hippocampus. Der kann ganz schlecht arbeiten, wenn er überschüttet ist mit Stresshormonen. Und in so einer Situation, das ist beim Unfall zum Beispiel auch ganz gut bemerkbar, ist die Amygdala in Hochform und schüttet aus, was sie so hat. Das überfordert den Hippocampus und der kann in dem Moment überhaupt nicht das Geschehen verarbeiten. Also ganz banal zusammengefasst. Aber das passiert beim Trauma. Also die Erinnerung wird nicht richtig zeitlich abgelegt und abgespeichert. Und deswegen kommt es auch so oft vor, dass traumatisierte Menschen das nicht einordnen können, ob sie noch in der Situation sind, das ist auch bei Flashbacks zum Beispiel der Fall, oder wo sie sich gerade befinden. Genau, also das ist der biochemische Prozess, der dabei abläuft. Also eine Fehlablage von Erinnerungen durch zu hohen Stress.
Ja, also und das ist schon die schwerwiegendere Form von Trauma, wenn wirklich die Erinnerungsstücke nicht mehr ordentlich in chronologische Reihenfolge gebracht und an der dafür vorgesehenen Stelle gespeichert werden. Und die weniger schwerwiegende Form von Trauma beinhaltet dann eigentlich mehr Energien, ne, und Emotionen, die nicht abgebaut werden, die im System gespeichert bleiben. Also viele denken ja, Trauma ist so ein psychisches Phänomen. In Wirklichkeit ist es ein biologisches Phänomen, Das eben verhindert in dem jeweiligen Moment, dass Emotionen verarbeitet werden, Eindrücke verarbeitet werden und die bleiben mit ihrer Energie in unserem Körpersystem gespeichert und machen dann innere Unruhe, so ein grundsätzliches Stressgefühl, Gereiztheit und sehr, sehr viel mehr Menschen, als man so denken würde, leiden eigentlich unter Traumata, aber eben keinen schwerwiegenden Traumata wie Unfällen oder Missbrauch oder ähnlichem, sondern unter kleineren Vorfällen im Leben.
Das ist, was Steffi beschrieben hat, ist der sogenannte vasomotorische Zyklus. Da gehen wir aber bestimmt, weil wir das Thema Trauma auch auf der Liste haben, noch mal tiefer drauf ein. Es hat eigentlich eher damit zu tun, also der vasomotorische Zyklus, dieser Fight Flight Mode, den ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt, ist nicht vollends durchlaufen. Nennen wir es jetzt einfach mal so. Wir kommen nicht wieder zurück auf unser Normalniveau und die Energie, das ist ja schon so ein physisches Prinzip, also aus der Physik, bleibt immer erhalten und dann zum Beispiel in unserem Körper.
Genau.
So.
Ja. Und damit kommen wir tatsächlich auch schon zum letzten Punkt.
Trigger.
Zum Trigger.
T wie Trigger.
Genau.
Das ist euch wahrscheinlich auch öfter schon begegnet. Achtung, Triggerwarnung. also wie würde ich einen Trigger beschreiben? Es ist ein Auslöser, der bei mir ein bestimmtes Thema nach oben holt. Also wenn ich konfrontiert werde mit einem bestimmten Sachverhalt, den ich mir noch nicht ins Bewusstsein geholt habe und mich in eine bestimmte Emotion führt, ohne dass ich damit gerechnet habe. Genau. So will ich das mal nennen.
Und obwohl ich das Wort Trigger selber regelmäßig verwende, triggert mich das Wort Trigger ein wenig, weil ich den Eindruck habe, dass sich manche Menschen ein klein wenig dahinter verstecken, nach dem Motto, ja gut, die Reaktion, die war jetzt vielleicht nicht korrekt oder nicht angebracht, aber ich konnte ja nichts dafür, ich wurde ja getriggert. Person XY oder Situation XY hat mich getriggert. Ne? Da sind wir wieder beim Dramadreieck. Ich wurde zum Opfer des Triggers. Und ja, natürlich, auch ich bin regelmäßig getriggert. Aber die Idee ist, und deswegen ist das für uns auch ein wichtiger Begriff, wenn wir uns beobachten und entdecken, welche Muster in uns da wüten und in welchen Situationen oder durch was wir getriggert werden, dann können wir ja schauen, wie wir damit umgehen lernen und was wir machen können, damit uns das eben nicht mehr triggert.
Ich glaube, das haben wir ja auch schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Es geht ja auch grundsätzlich darum, das Thema Verantwortung und wie übernehme ich denn Verantwortung, also wie komme ich in den Schöpferinnen-Modus.
Mhm. Ja, Self-Leadership, auch so ein Begriff, den wir hier eigentlich noch mit hätten aufnehmen können, weil er in aller Munde ist. Aber letzten Endes sind viele dieser Punkte, die sind deswegen wichtig, weil wir sie an der einen oder anderen Stelle eben nutzen können, um wieder in dieses Self-Leadership zu kommen, um wieder in den
Schöpfer... Empowerment, Self-Empowerment. Wir haben noch ein paar vergessen, merken wir. Ich glaube, wir müssen noch mal ran mit Teil 2.
Genau. Ja, also es geht darum, wieder zurückzufinden in die eigene Kraft und raus aus Blockaden und Fremdbestimmung und der Macht der inneren Anteile über unsere Existenz.
Ja. So.
Ja.
Also wir wären jetzt soweit. Wir haben, wie gesagt, gerade gemerkt, da könnten noch die ein oder anderen Begriffe dazukommen. Wir freuen uns über euer Feedback und gerne auch weitere Begriffe, die wir noch mal kurz erklären sollen, wo ihr Fragezeichen habt, die euch wichtig wären, und freuen uns, wenn wir uns wieder hören.
Genau. Und bis dahin winken wir euch ganz heftigst zu und rufen Tschüss bis zum nächsten Mal.
Dann.
Ciao.
Ciao.